Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Der wichtigste deutsche Philosoph wurde heute vor 300 Jahren geboren. Jedenfalls sagen das viele, die sich auskennen, dass Immanuel Kant das sei der wichtigste. Und so einen Anlass lassen sich die Verlage natürlich nicht entgehen. Es gibt jede Menge neue Kant-Bücher. Wir haben hier in der Redaktion von Deutschlandfunk Kultur zum Glück unsere Philosophie-Redakteurin Catherine Newmark. Zum Glück, weil sie sich unermüdlich durch solche Bücherberge wühlt und weil sie uns sehr genau sagen kann, ob diese Bücher denn was Neues zu erzählen haben oder auf neue Weise von Kant erzählen und wie die jüngere Kritik an Kant da so eingegangen ist. Catherine, sei herzlich willkommen. Hallo.
Guten Morgen.
Hattest du denn in deinem Leben eigentlich mal so eine richtige Kant-Phase oder ist das Leben als Philosophin sowieso eine nie endende Kant-Phase?
Also im deutschsprachigen Raum kommt man an Kant tatsächlich schwer vorbei. An Hegel kann man sich gerade noch vorbeidrücken, an Kant irgendwie nicht. Und ich habe tatsächlich im Studium mich durch diese wirklich auch nicht so ganz einfachen Werke, Kritik der reinen Vernunft und so weiter, durchgewühlt. Es ist auch ein Denker, der immer wieder aufploppt, wenn man jetzt Philosophie macht, wie ich auch sozusagen journalistisch. Kant ist immer wieder Thema und gerade in letzter Zeit war er ja auch nochmal sehr stark Thema, eben weil wir uns über diese Rassismusfrage so viele Gedanken gemacht haben. In meinem Studium, da waren wir eher noch so am Feminismus interessiert, haben wir geguckt, wie viele sexistische Stellen gibt es bei Kant. Jetzt sind wir sozusagen am Rassismus dran und das ist eine Frage, die Kant auch nochmal so eine Diskussion ausgelöst hat, die ich auch ganz interessant finde.
Dann schauen wir mal jetzt auf den Bücherberg. Meine pauschale Vermutung erstmal, bei so einem großen Jubiläum gibt es doch bestimmt im Prinzip alle Kant-Bücher, die man sich so vorstellen kann, oder?
Ja, es ist alles dabei, also von der Graphic Novel bis zur ganz dicken Biografie. Und ich habe wirklich auch vieles gefunden in kleinen Verlagen von nicht ganz bekannten Autoren, das ich auch ganz schön fand.
Und ich bin ja Graphic Novel-Liebhaber, da würde mich die ja zuerst mal besonders interessieren. Und das ist ja auch nochmal eine besondere Herausforderung, philosophische Ideen in eine Bildergeschichte zu packen. Wie hat das denn da funktioniert?
Also ich war sehr angetan davon. Ich bin anders als du kein Graphic Novel Fan. Ich lese selten Graphic Novels. Es ist von Jörg Hülsmann, Kant, vom Aufbruch der Gedanken im Knesebeck Verlag erschienen. Und das schafft es wirklich sehr gut. Ich mag auch den Zeichenstil. Es schafft es sehr gut. Einerseits Kants Leben, was eben sehr lange quasi philosophisch gar nicht so viel Bedeutendes hervorbringt. Also er schreibt interessante Bücher, aber so dieser große Knall, der kommt ja wirklich erst sehr spät. Da ist er schon Ende 40. Also er kriegt erst mit 46 eine Professur und er ist schon fast 60, als dann die großen Werke erscheinen. Das heißt, er geht sehr schön den biografischen Bogen durch des jungen Kant und dann geht er eben auf diese typischen Sachen ein von Kants späten Jahren, wo er eben diesen regelmäßigen Mittagstisch hat. Und er schafft es, finde ich, zumindest die drei Kritiken einigermaßen mit so ein paar Zitaten anschaulich zu machen, worum es da geht, nämlich um diese Neuaufstellung von Erkenntnistheorie. Genau, also ich finde das ein sehr gelungenes Beispiel und das kann ich sehr empfehlen.
Das wäre doch schon mal ein guter Einstieg in die ganze Immanuel Kant-Welt. Zu den Dingen, die ich nicht verstehe in der Welt, ist ja, wie Leute keine Graphic Novels mögen können. Soll es aber geben, habe ich gehört. Was gäbe es denn an konventionelleren Büchern für potenzielle Kant-Leser?
Genau, die Herausforderung bei Kant natürlich immer eben diese Lebensgeschichte zu vereinen mit der Werkgeschichte, weil sie so auseinanderfällt, weil er eben erst sehr spät seine wichtigen Werke geschrieben hat und auch weil seine Werke wirklich kompliziert sind und gar nicht so leicht sind, sozusagen runterzubrechen. Was macht er? Warum ist es so wichtig, dass er sozusagen die Metaphysik abschafft oder der alles zumal mal der Metaphysik ist, also eine ganz neue Erkenntnistheorie aufstellt oder eben eine Moraltheorie mit dieser praktischer Vernunft, mit dem kategorischen Imperativ, also dass man nur Sachen tun darf, die ein allgemeines Gesetz auch sein könnten. Also all diese Sachen, warum das so zu erklären und in einen Zusammenhang mit dem Leben zu bringen, das ist die große Herausforderung. Und ich finde, wo sie besonders schön gelungen ist, ist im großen Buch von Markus Villaschek, Kant, die Revolution des Denkens, bei C.H. Beck erschienen. Das ist ein dickes Buch, was aber sehr, sehr lesbar ist und wo Villaschek wirklich ausgeht, auch von den eher praktischen Aspekten von Kants Philosophie, also der ewige Friede, die politischen Visionen, die auch heute aktuell sind und biografisches immer wieder so einstreut. Also das ist eine wunderbare Einführung für, wenn man sich mal ein bisschen beschäftigen möchte mit Kant und seinem Denken, also vorrangig mit dem Denken. Es gibt das auch in viel kürzeren Versionen, zum Beispiel Claudia Blöser, Immanuel Kant auf 100 Seiten. Das ist, Claudia Blöser war heute auch in unserer Frühsendung, das ist ein sehr, auch sehr schön und anschaulich geschrieben. Da erfährt man in relativ kurzer Strecke alles, was man so zu Kants Werken und so biografisch wissen muss. Und ein so etwas abseitiges Buch, was mir gut gefallen hat, ist Uwe Rose, Verliebt in die Metaphysik, ein Tag im Leben Kants, ein philosophisches Porträt. Da versucht er wirklich sehr dezidiert nochmal im Ausgang von Kants Leben und seiner Lebensführung, nämlich diesem sehr regelmäßigen Tagesablauf. Kant steht immer um 5 auf, sein Diener Lampe weckt ihn. Und dann stellt Uwe Rose gleich die Frage, wer aber weckt denn Lampe? Na ja, Lampes Frau. Wer weckt Lampes Frau? Und dann geht er sozusagen ins philosophische Spekulieren über. Und das fand ich sehr schön gemacht auch. Das ist so auch sehr ein lesenswertes philosophisches Porträt von Kant.
Jetzt hast du vorhin schon für die, die jetzt auf die ganz lange Kant-Strecke gehen wollen, die große, dicke Biografie erwähnt. Und das lohnt dann auch, da auf die lange Strecke zu gehen?
Ja, das gibt keine neue Biografie im eigentlichen Sinn. Das ist die von Manfred Kühn. Die ist von 2004. Die wurde jetzt neu aufgelegt in einer Sonderausgabe beim Beck Verlag. Die wurde 2004, als das letzte Kant-Jubiläum war. Kant wurde ja 80. Das heißt, man hat immer 80 Jahre und dann nochmal 20 Jahre, bis das nächste Jubiläum ansteht. Diese Biografie, ich meine, Biografien von Philosophen sind kompliziert. Viele Philosophen finden, dass man eigentlich über Philosophen gar keine Biografien schreiben sollte. Also Heidegger sagt ja berühmterweise über Aristoteles, er wurde geboren, lebte und starb. Es interessiert das Leben nicht, es interessiert nur der Gedanke. Und Heinrich Heine hat dann auch über Kant mal gesagt, die Lebensgeschichte Kants ist schwer zu beschreiben, denn er hatte weder Leben noch Geschichte. Das ist das Klischee über Kant, das ist ein Langweiler, da gibt's irgendwie nichts. Und das sind so diese typischen, er hat diesen wahnsinnig regelmäßigen Tagesablauf, aufstehen, Mittagessen, spazieren gehen, ins Bett, nächster Tag genau gleich.
Trotzdem kann man eine dicke Biografie offenbar schreiben.
Ja, die von Manfred Kühn ist wirklich sehr gut, weil sie auch wirklich auf den allerersten Seiten eigentlich klar macht, woher kommt dieses Kant-Bild. Das kommt daher, dass die einzigen wirklich zuverlässigen Biografen sind diese drei Freunde von ihm, die den alten Kant gekannt haben. Die haben den Kant ab 60 gekannt, der ein eigenes Haus hatte und diesen sehr regelmäßigen Tagesablauf hatte. Wir haben sehr wenige Quellen zum jungen Kant, der irgendwie mit russischen Offizieren irgendwie lustige Partys feierte. All diese Dinge sind so ein bisschen verschwunden in der Vergangenheit. Und insofern, diese Biografie lohnt allein schon deswegen, weil sie irgendwie klar macht, wie die Quellenlage ist und weil sie Kant einordnet in dieses komplizierte 18. Jahrhundert. Also wer sich wirklich da ein bisschen auf die lange Strecke begeben möchte, es lohnt sich trotz allem immer wieder auch Biografien von Philosophen zu lesen, finde ich.
Zum Beispiel hier die große Kant-Biografie von Manfred Kühn. Und jetzt, als du so über diese lange Strecke gesprochen hast, hat sich doch wieder der Zeitökonom in mir gemeldet, hat für den schnellen Zugriff auf Kant das knappe Büchlein. Was könntest du da richtig empfehlen?
Ja, da gibt es, das gibt es, es gibt lustigerweise, es gibt eins, das heißt Klarsicht mit Kant. Das wurde 2004 als Kant für Gestresste schon veröffentlicht. Das ist eine reine Zitatsammlung, immerhin thematisch geordnet. Wenn man da durchliest, hat man dann vielleicht schon so ein bisschen eine Idee. Es gibt das auch in einer viel populäreren Version, die heißt Immanuel Kant, tu das, was dich glücklich macht, unterhaltsame Lebensweisheiten. Da kommt dann aber auch alles, also Kant, ein Zitat über, warum Kaffee irgendwie nicht gut ist oder so, wo man dann denkt, ja, also wahnsinnig thematisch, weder für Leben noch Werk, so sehr, sehr eingängig. Es gibt von Eduard Zwierlein ein Buch, das heißt Krummes Holz, aufrechter Gang, Immanuel Kant als Weisheitslehrer. Das ist im Verlag Karl Alber erschienen, einem sehr renommierten philosophischen Verlag. Da werden auch Zitate zusammengestellt, aber thematisch geordnet und immer eingeführt. Da würde ich denken, also das wäre so der Kant für Gestresste, den man wahrscheinlich zu dem man am meisten greifen sollte. Da kann man sich durch die ganzen Kant-Themen in relativ knapper Form durchbewegen und hat dann auch noch für die Party das Zitat bereit.
Und dieser Titel bezieht sich doch auf eins der wenigen Kant-Zitate, die sogar ich so halbwegs kenne, dass der Mensch aus so krummem Holz gezimmert sei oder gemacht
aus
sei.
Aus dem wird nichts Gerades werden. Genau.
Das fand ich doch immer sehr sympathisch, dieses Menschenbild.
Ja, Kant ist durchaus Realist auch, ja.
jemand wie Kant, also eine so prägende Figur, die hat doch zumindest im deutschen Kosmos doch bestimmt auch Schriftsteller beschäftigt. Wir waren ja vorhin schon bei der Graphic Novel, also bei einem erzählenden Zugang zu Kant. Gibt es auch bestimmt auch in der Belletristik, oder?
Ja, es gab jetzt zuletzt, den mochte ich sehr gerne, den Roman von Felix Heidenreich, Der Diener des Philosophen, bei Wallstein erschienen. Das ist eine sehr raffinierter Roman über Kants Verhältnis zu seinem Diener Lampe und zu einem seiner frühen Biografen Wasianski. ich glaube, damit lernt man nicht so viel Grundsätzliches über Kant, aber sehr viel über seine Biografie und man hat einfach ein literarisches Vergnügen dran. Es gibt noch einen zweiten Roman, den ich jetzt gelesen habe, Michael Lichtwag-Aschoff, Der Perückenmacher von Königsberg, eine schwierige Freundschaft mit Immanuel Kant. Das ist sozusagen die Fantasie, dass ein Perückenmacher mit Kant sich befreundet habe. Und da glaube ich, das ist ein Buch, was sich sehr stark eben auch an dieser Rassismusfrage abarbeitet, die, und das muss man schon sagen, sehr präsent ist im Moment. Und fand ich von dem her auch interessant.
Und jetzt habe ich nicht genau herausgehört, bei all diesen Büchern, über die du jetzt gesprochen hast, war da dein neuestes Kant-Lieblingsbuch schon dabei oder ist das nochmal was anderes?
Also viele, die ich jetzt erwähnt habe, fand ich toll. Also ich muss auch wirklich sagen, es war ein Vergnügen, mich da durchzulesen, weil wir jetzt eben gerade schon beim Rassismus waren, was ich wirklich interessant und auch so ein bisschen abgefahren fand, war ein Buch von Wolfgang Schmale, das heißt so Hashtag Immanuel Kant, Kosmopolit digital im postkolonialen Zeitalter, im Mitteldeutschen Verlag erschienen vor wenigen Monaten. Und das ist ein ganz eigenartiges Buch, weil es einerseits sozusagen auf Dutzenden von Seiten sehr empirisch durchgeht, wo und wie taucht Kant im Internet auf. Mhm. Also in den Social Media, auf YouTube-Kanälen. Wenn ich nach Kant suche, wie sind die Wikipedia-Artikel aufgebaut? Das heißt, es ist sehr, sehr empirisch. Was schreiben afrikanische Zeitungen über Kant? Was indische? Wie ist er in Südamerika? Und da kommt man eben dann, also rein quantitativ. Wie viel kommt er vor? Ist er der größte Aufklärer? Ist er oft? Nicht immer. Manchmal ist Rousseau oder Voltaire wichtiger, also je nachdem, wo man gerade ist. Und wird da die postkoloniale Kritik aufgegriffen? Wird da diese Rassismuskritik aufgegriffen? Das ist auch die Frage. Und es ist ganz oft der Fall, dass das nicht so ist. Also bei Google, bei den häufigsten Suchanfragen zu Kant, ist es nur in Deutschland, dass Kant und Rassismus eine häufige Suchanfrage ist, interessanterweise. In allen anderen Ländern geht es um kategorischen Imperativ und Aufklärung. Und was Wolfgang Schmale dann macht, so ganz am Ende dieser langen empirischen Untersuchung, ist, dass er dann nochmal sehr, sehr pointiert auf diese postkoloniale Rassismuskritik eingeht und sie in ihrem Umfang versucht einzuordnen und zu sagen, ja, es gibt diesen Rassismus, die Kritik ist nicht falsch, aber dann versucht er nochmal als Historiker zu zeigen, gibt es eine Abhängigkeit vom Aufklärungsdenken hin zur Gewalt dieser Epoche des Kolonialismus. Und er sagt, tendenziell eher nein. Also sind sozusagen separate Dinge, die gleichzeitig passieren. Das Aufklärungsphilosophische ist nicht das, was dazu führt, dass die Kolonialherren dann in die Welt aufschwärmen und Menschen unterdrücken. Eine interessante These, das kann man so machen. Und es ist irgendwie auch interessant, weil er versucht zu zeigen, dass diese Kritik, so sehr sie auch wichtig ist, noch nicht überall in gleicher Weise sozusagen geäußert wird oder teilweise auch fast irrelevant ist für das Image von Immanuel Kant. Das ist ein ganz interessantes und etwas seltsames Buch, was ich aber auch irgendwie gerne gelesen habe.
Also eins der neuen Lieblingsbücher in Sachen Kant für Catherine Newmark von Wolfgang Schmale, Immanuel Kant, Kosmopolit digital im postkolonialen Zeitalter. Wir haben geredet über die dicke Biografie, über Zitatsammlungen, über eine Graphic Novel in Sachen Immanuel Kant. Sie finden diese Titel auch auf unserer Homepage. Wir haben eine eigene Kant-Seite gebaut auf deutschlandfunkkultur.de. Heute am 300. Geburtstag von Kant haben wir über ihn geredet mit Catherine Newmark. Ganz herzlichen Dank.
Danke.